Aller Welt Enden sehen, das Heil unseres Gottes ist das Thema heute Morgen. Dazu hören wir einen Abschnitt aus Lukas 2 von Vers 25 bis 32. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon, und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, dann nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Bis 35. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde, und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Wir beten miteinander. Herr Jesus, was für eine gewaltige Ansage, Zeugnis, Offenbarung das ist, dass du so hineinwirkst in dein Volk, dass du so Menschen gebrauchst, die dich erkannt haben, die dich gesehen haben und dir so persönlich begegnet sind. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass das auch auf uns zutrifft, dass unsere Augen dich sehen durften, dass wir dich kennengelernt haben, dich lieben dürfen, dir nachfolgen dürfen, dass wir wissen dürfen, wer du bist. Und dass du uns immer wieder begegnest in deinem Wort und auch ganz persönlich uns begegnet bist in unserem persönlichen Leben. Wir danken dir, dass du lebendig bist, dass du unter uns bist. Und dass wir das auch an diesem Morgen erwarten dürfen, dass du dich offenbarst in deinem Wort durch deinen Heiligen Geist und wir immer nur staunen können, wie du das schaffst, wie du hineinkommst in unser kleines Leben. Und wir erkennen und erfahren dürfen, dass du der lebendige Herr bist, der Erlöser, der Herr über allen Dingen. Und wir danken dir, dass wir auch an diesem Morgen das noch einmal neu sehen und hören dürfen, wie du unter uns bist, wie du als der lebendige und auferstandene Herr gegenwärtig bist und dann auch als der Erlöser, den wir selbst erfahren durften, dass du uns frei gemacht hast von unseren Sünden, dass du uns frei gemacht hast von vielen Bindungen in unserem Leben und dass du uns zum Ende, zum Ziel hin vollkommen frei werden lässt von allem, was noch da ist. Und darum sehen wir auf dich und erwarten alles von dir, für uns und für die, die auch um uns sind. Und bitten dich, dass du zu uns kommst jetzt auch in dieser Stunde, segne uns im Reden und im Hören und leite uns in allen Dingen. Dir, unserem Herrn, wollen wir alle Ehre geben, dich anbeten, deinen Namen groß machen und freuen uns, dass du mitten unter uns bist. Gelobt seist du. Amen.
Nochmal das Thema, das über unserer ganzen Konferenz steht. Endlich ist die Nacht vorbei. Jesus ist da und keiner merkt's. Ist doch die Lage, wenn wir Weihnachten feiern. Die Leute kapieren alle gar nicht. Jesus ist da, der Heiland, der Retter. Da werden Geschenke gemacht, da wird gefeiert. Die ganze Familie trifft sich, die Straßen sind überfüllt. Alle lassen sich was kosten, aber sie entdecken Jesus gar nicht. Es war ja damals auch merkwürdig. Die Hirten auf dem Felde, die haben die Botschaft der Engel gehört und dann kamen sie eilends und fanden beide Maria und Josef und das Kind in der Krippe. Und die Weisen, die Magier aus dem fernen Orient, die kamen, aber in Jerusalem blieb still. Das ist die Art von Jesus. Er beherrscht nicht die Titelseiten der Zeitung. Er kommt demütig, leise. Sein Wort steht. Aber das Geschrei haben die anderen im Fernsehen, das Tagesgespräch am Ort. Maria und Josef, die sind wieder ganz allein, nachdem die Hirten weggegangen waren. Und sie tun so, wie es im Gesetz Moses geboten war. Die Hirten sind weg, die Magier sind wieder hinuntergereist über die große Hochfläche am Toten Meer. Maria und Josef gehen zum Tempel, um die Opfer darzubringen. Es war viel Leben dort im Tempel von Jerusalem. Tausende von Menschen drängten sich schon im Vorhof der Heiden. Warum? Dort musste Geld gewechselt werden. Man konnte nicht die Geldmünzen mit dem Bild des römischen Kaisers in die Opferbüchsen werfen. Es musste gewechselt werden. Dort wurden die Tiere verkauft, Stiere, Ochsen. Es lag ein schwerer Brandgeruch über dem Tempelberg. Ein Hinweis auf die Schuld, die vergeben werden soll durch die Opfer, die dargebracht werden. Maria und Josef konnten kein Schlachttier kaufen. Dazu waren sie zu arm. Für sie galt eine Sonderregelung, das mit den Tauben oder mit den Turteltauben, die gekauft werden konnten. Und dann trugen sie das Kind Jesus hinauf in den Tempel. Und die vielen, ich sage nochmal, tausende von Menschen, die sich jeden Morgen auf dem Tempelberg drängten, die achteten nicht auf Jesus, wie in unseren Tagen. Sie laufen vorbei, sie haben ihre Gedanken, sie beten ihre Psalmen und gehen achtlos an Jesus vorbei. Da war das Tor Nikanor, da gingen 15 Stufen hinauf. 20 Männer waren morgens nötig, um dieses große Tor zum Männervorhof zu öffnen, das Tor Nikanor. Es hat ungeheuer geächtzt in den Zargen dieses Tores. Es hat ein reicher Geschäftsmann aus Ägypten gestiftet gehabt. Da ist ganz Jerusalem aufgewacht. Das war der Morgengruß, wenn das Tor geöffnet wurde. Und dort, als Maria und Josef hinaufgehen, treffen sie einen Mann. Der stand da oben. Die Leute dachten, der hat einen Tick. Der guckte überall, wo da ein Baby nach dem Gesetz hinaufgetragen wurde. Dann schüttelt er wieder den Kopf. Was war denn das? Es war ihm durch den Heiligen Geist eine Weissagung gegeben worden, dass er den Heiland Israels, den Christus, sehen sollte, bevor er stirbt. Das ist was ganz Wunderbares, dass man Christus nur erkennen kann, wenn man durch den Heiligen Geist die Augen geöffnet bekommt. Ganz wunderbar. Als später Jesus seine Jünger fragt, wer bin ich denn? Sagen manche, du bist ja vielleicht ein Prophet und Elia. Sagt er, was sagt ihr denn? Und dann sagt Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus, das hast du nicht aus deinem Kopf. Fleisch und Blut hat dir es nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel durch den Heiligen Geist. Und das ist ganz wunderbar, man kann an Jesus nur glauben. Als sterblicher Mensch, wenn einem durch den Heiligen Geist die Augen geöffnet sind. Wunderbar, wir brauchen die Erleuchtung. Ich darf Sie nochmal daran erinnern, wie Luther das so schön im lutherischen Katechismus formuliert hat, dass mich der Heilige Geist erleuchtet durchs Evangelium. Er macht uns die Augen auf, dass wir Jesus erkennen. Natürlich können sterbliche Menschen in ihrer Blindheit, wir können ja nur die irdischen Dinge sehen, Jesus, den Heiland, erkennen. So wie dieser Simeon es tun kann, dass ihm die Augen geöffnet sind. Es heißt, er war fromm und gottesfürchtig. Es war ein Mensch, der nach Gott gefragt hat. Und das ist die Voraussetzung, um den Heiland zu erkennen. Wunderbar, dass ihm die Augen geöffnet werden, und das ist ein ganz, ganz großes Geheimnis. Und ich möchte Ihnen heute das einfach sagen, dass das ein ganz großes Wunder ist, dass Sie an Jesus Christus glauben können. Das kommt nicht aus Ihrer Intelligenz, das kommt auch nicht aus Ihrer Frömmigkeit, auch nicht aus Ihrem guten Leben, sondern aus einem Wunder der Gnade Gottes, dass er Ihnen die Augen geöffnet hat. Man fragt ja oft, warum hat er meinen Geschwistern eigentlich die Augen nicht geöffnet? Es ist eine Tatsache, wenn wir uns verhärten gegen die Offenbarung Gottes, verhärten, dass unser Herz auf einmal zugepflastert ist und nicht mehr geöffnet wird. Wir kennen das schon bei dem Pharao in Ägypten. Das war nicht am Anfang so. Als der Pharao sich gesperrt hat gegen das Rufen Gottes, ganz lange Zeit hat Gott mit ihm geredet, lass mein Volk ziehen, und er war zuerst bereit, und dann hat er es immer wieder rufen, und dann heißt, er verstockte das Herz. Ganz furchtbar, dass es das gibt, verstockte Herzen, und wir sehen das in unseren Tagen immer so schlimm, wie Menschenherzen verstockt sein können. Das sind liebe Menschen, feine Leute, aber das Herz ist verstockt für die Offenbarung Gottes. Die Voraussetzung, fromm zu sein, in den Ordnungen Gottes zu leben, gottesfürchtig zu sein, aber das Wunder des Heiligen Geistes nicht abzuweisen. Da ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, sondern auf dem Wüstenzug Israels war das schlimm, wie das Volk Israels sein Herz verstockt. Eine Folge der Abweisung, und darum ist so wichtig, dass wir unsere Herzen öffnen. Und dann hat ihm, dem Simeon, dem uralten Simeon, Gott diese Weissagung gegeben, dass er den Heiland Gottes sehen soll, den Christus des Herrn, den Messias soll er sehen. Auch wie er ganz klein und unscheinbar als Baby da ist. Ich sage ja noch einmal, den Weihnachtsfeiern, heute wird so viel vom Kindlein gesprochen, die Leute haben blinde Augen und sehen nicht den Heiland Gottes, aber wir wollen uns freuen in diesen Tagen, dass er der Weltheiland ist, der Erlöser, der gekommen ist. Er nimmt dieses Kindlein auf den Arm und dann sagt er das Ganze wunderbar. Siehe, extra wird noch darauf hingewiesen, du musst hinsehen ganz genau, was das Wunderbare war. Diesen Tagen nach Weihnachten, wo die vielen Menschen achtlos an Jesus vorübergehen, wir wollen darauf achten, dass dieser Jesus, Heiland der Welt, bei uns ist. Das soll uns jeden Morgen mit Freude erfüllen. Wir wollen dankbar sein, wir wollen in seinem Wort lesen und uns freuen, dass wir Augen haben, ihn zu erkennen, und dass der Geist Gottes uns treibt, ihn immer mehr zu entdecken. Es war eine alte Erwartung in Israel, schon der Jakob hat gerufen, Herr, ich warte auf dein Heil. Wir kennen das von dem Biliam, dem Magier aus dem Osten, den der einst der Moabiterkönig Barak rufen ließ, er sollte Israel verfluchen. Und der plötzlich über dem Volk Israel, das dort in der Jordanebene gezeltet hat, sollte den Fluch Gottes aussprechen, sagen, nein, ich kann dieses Volk nur sehen. Ich sehe einen Stern, und da kommt die Große, der König, der Herr über dieses Volk Israel. Und wir sind so froh, dass wir diese Weltgeschichte nicht bloß mit den irdischen Augen sehen, mit allen Schrecknissen, mit der Dunkelheit der Nacht, die über dieser Welt liegt, sondern der großen Freude. Jesus ist da, der Heiland. Und der Simeon hat den großen Durchblick. Und er hat Augen, und er sieht drauf auch dieses kleine Unscheinbare, das liebt Jesus ganz besonders auch in unseren Tagen. Das Unscheinbare, nicht wo das Gewaltige ist, nicht wo die großen Worte gemacht werden, nicht wo die Mächtigen regieren in den Palästen und in den Regierungen sitzen, sondern ganz klein und schwach kommt Jesus durch sein Wort zu uns, und wir dürfen ihn empfangen und ihn preisen. Und das so herrlich in den Liedern, wie Paul Gerhard das erlebt hat. In einer dunklen Nacht war er ganz schrecklich in diesem 30-jährigen Krieg. Und er selber, der in seiner Familie die Macht des Todes so schlimm erlebt hat. Und wie er es dann uns zuruft, Wollt ihr es erkennen, dann müsst ihr euch aufmachen und den Heiland suchen. Er will euch beschenken, dieser Heiland. Er kommt ganz schlicht. Auch Johann Rist hat er so schön besungen in dem anderen Lied. Auf, ihr Reichsgenossen, so hieß früher. Ihr, die ihr Genossen seines Reiches seid, kommt doch her. Auch im Elend des Dreißigjährigen Krieges. Damals war er Pastor in Wedel, dieser Johann Rist, der war auch ein ganz großer Apotheker. Er hat sich um die psychisch Kranken gekümmert. Und im Dreißigjährigen Krieg haben die Soldaten aus vielen Nationen, aus über 11 Nationen waren die Heere, alles verwüstet und zerstört. Er war ein gefeierter Dichter, gekrönt mit der kaiserlichen Lorbeerkrone. Aber das hat ihn erfüllt, was er auch in dem Lied gesungen hat, brich an, du schönes Morgenlicht. Dass dieses schwache Knäbelein soll unser Trost und Freude sein, dazu den Satan zwingen und letztlich Frieden bringen. Dieser Jesus ist der Heiland der Welt. Und das ist so schön, dass dieser Simeon den Durchblick hat. Und er hat das gekannt, weil er seine Bibel kannte. Das steht schon im Jesaja-Buch, dass Gott seinen Knecht, diesen gesandten Retter der Welt, zum Licht der Heiden macht. Zum Licht der Heiden macht. Jesaja 42 und Jesaja 49. Da steht diese große Weissage, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, dass du mein Heil hinausträgst bis an die Welt. Das hat ja Jesus ganz einfach geordnet bei seiner Himmelfahrt. Zu seinen Lebzeiten wollte er nie, dass viel Ruhm gemacht wird. Warum? Weil Israel immer auf einen mächtigen Christus wartete, auf einen mächtigen Messias, der sie von dem Römerjoch befreite. Immer das politische Missverständnis des Amtes Jesu hat Jesus gefürchtet. Er sollte nicht bekannt gemacht werden. Er wollte nicht der Wundertäter sein, bis er den Kreuzesweg vollendet hat und das Opfer für die Schuld und Sünde der Welt gebracht hat. Aber dann hat er seine Jünger gesandt in die Welt, um das zu predigen. Und die sind gar nicht losgezogen. Das ist ein unentschuldbares Verbrechen bis heute, dass die Christen die Mission vergessen. Dass wir stumm sind in diesen Weihnachtstagen, dass wir unseren Nachbarn alles Gute wünschen, aber ihnen nicht sagen, Jesus, der Heiland sucht dich. Und er ist für dich gekommen in diese Welt. Ganz erschütternd, auch Martin Luther hat ja uns viel gebracht, aber Mission hat er uns nicht gebracht. Blind gewesen für diesen wichtigen Auftrag. Es war Johannes Krieger, der Prediger in Magdeburg, der 11 Kinder verloren hat, die ihm der Tod weggerissen hat. Er hat schon ganz früh in seinen Predigen gesagt, wir schicken die Kaufleute in die ganze Welt, um die Luxusgüter und Gold zu suchen für uns. Und wir vergessen, dass wir die Botschaft vom Heiland Jesus hinaustragen. Es ist ein unentschuldbares Verbrechen, dass auch in weiten Kreisen der Christenheit, der Missionsgedanke nicht verwurzelt ist. Es war immer nur in den Freundeskreisen der Mission. Es war sogar gut, dass die Kirche nicht die Mission getrieben hat, denn oft hat sie auch die Mission erstickt. Weil es in der Kirche immer um Formfragen geht, auch bei den Freikirchen, da geht es um Tauffragen, um Ordnungsfragen, ums Ältestenamt, da geht es um so viele Regularien. Dabei braucht die Welt die eine Botschaft, die Jesusbotschaft. Und das ist ganz wunderbar, dass es Leute sind, die getrieben waren, weil sie mit dieser Simeon vom Heiligen Geist den Blick bekommen haben. Jesus ist da, die Nacht ist vorbei. Ich möchte Ihnen auch einen kleinen Tipp geben, auch im Blick auf Ihre ungläubigen Enkel oder Familienangehörigen. Machen Sie nie denen, die Sie ansprechen, mit Ihren Worten etwas mies. Wir liegen immer in Gefahr, dass du sagst, die Welt ist so schlecht und der Islam ist so schlecht und die Welt kann dir nichts bieten. Nein, wissen Sie, wie Sie es richtig machen? Sie müssen die Leute gelüstig machen. Gelüstig. Sagen, ich kann dir bloß eins sagen, so wie es ich habe es gefunden. Ich habe das Glück meines Lebens gefunden. Ich habe keine Angst vorm Sterben mehr. Jesus hat mir das Leben gebracht. Mir fehlt gar nichts. Wir haben alles, alles in dir, Herr Jesus Christ. Das müssen Sie immer so machen. wenn Sie mit einem Türken über den Glauben sprechen, sagen Sie nicht, der Koran ist falsch. Machen Sie bitte nicht den Fehler. Dann gehen alle Türen zu. Ist doch bei Ihnen auch so. Sondern erzählen Sie ihm das, wie wunderbar, ich habe einen Heiland, der mir täglich alle meine Sünden vergibt. Denn das weiß ein Muslim nicht. Ein Muslim glaubt, er sei recht vor Gott. Er hat keine Sündenerkenntnis. Und sagen Sie, ich bin so froh, dass ich einen Heiland habe. Und das ist die Freude an Weihnachten. Und wenn Sie das mit ganz schlichten Worten sagen, es braucht oft Jahre, bis auf einmal die Erkenntnis des Heiligen Geistes durchbricht. Und das war immer so in der Mission, dass man nicht den Heidenglauben schlecht macht und dass man nicht den Geisterglauben und alles, was die haben und die Opfer schlecht macht, sondern ihnen vom Leben redet, vom befreiten Leben, ohne Angst. Und ich muss Ihnen auch das sagen, wenn wir heute darüber reden, aller Weltsäden, der Heil unseres Gottes. Die ersten Missionare, die ausgesandt wurden, ja, der erste, der überhaupt die Mission entdeckt hat, war Justinian von Welz, ein Österreicher. Der hat ein Buch geschrieben, hat das denn damals dem Reichstag geschickt. Wir müssen eigentlich das Evangelium in der Welt verkünden. Und da hat die Universität von Gießen, damals die theologische Fakultät, ein Gutachten erstellt, das sei gegen das Wort der Bibel. Denn wenn Gott Mission wollte, könnte er es ja selber machen. Und es sei sogar nicht christlich, dass man Mission treibt. Der Justinian von Welz hat keinen gefunden, der ihn gesandt hat. Er ist nach Suriname ausgereist und dort ist seine Spur irgendwo verschollen, vielleicht gefressen von wilden Tieren. Und erst dann ist es aufgebrochen durch einen Negersklaven am dänischen Hof. Und damals hat August Hermann Franke und dann hat das erlebt, wie dieser Mann sagte, warum kriegen wir eigentlich, wir Schwarzen nicht, das Evangelium? Und dann hat er damals den Bartholomäus Ziegenbalg nach Indien ausgeschickt. Und es war so, dass die Wirtschaftsmächte der Kolonisatoren immer gegen die Mission waren. Die haben nie der Mission den Weg gebahnt, weil sie gesagt haben, die sind ja für die Eingeborenen, für die Einheimischen, für die Indigenen. Und das wurde bekämpft. Damals hat die Ostindische Gesellschaft alles getan, um den Missionaren die Einreise zu verwehren. Und das ist bis heute immer so gewesen, dass auch die Kolonialmächte nie das wollten. Denn die Missionare haben ja die ganzen Missstände der Kolonialregierungen aufgedeckt, wie die Schwarzen oft ausgepeitscht haben oder hingerichtet haben. Nein, die damals ausgesandt wurden, einer der ersten, der damals bei August Hermann Franke in Halle in diesem Waisenhaus war Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, der bei seiner Oma aufgewachsen ist. Seine Mutter hat ja, da der Vater kurz nach seiner Geburt gestorben war, wieder geheiratet, den preußischen Generalfeldmarschall von Natzmer. Und da mussten die immer ins Manöver und die Frau ist mit ihrem Generalfeldmarschall mit. Bei der Oma aufgewachsen, einer frommen Frau von Gerstdorf. Und die hat ihn dann bald zu August Hermann Franke geschickt. Und dort hat er am Mittagstisch die ganzen Berichte von Bartholomäus Ziegenbalg gehört. Und Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf hat seine Missionsboten, das waren die böhmischen Flüchtlinge, in die ganze Welt gesandt. Viele sind ums Leben gekommen, aber sie hat gesagt, das ist das Herrlichste in der Welt, die Botschaft des Evangeliums zu verbreiten. Und die Glaubensmissionen, so nennen wir sie dann, die dann hinausgezogen sind, nur unterstützt von einem kleinen Freundeskreis, die haben das hinausgetragen und sie haben nicht geahnt, was sie heute sehen dürfen. Wie ganze große Völker für Jesus gewonnen wurden. Der erste Missionar, der nach Ostafrika ausgereist ist, war Ludwig Krapfen, Bauernsohn aus Tübingen, Derendingen. Dort, wo das Albrecht-Bengel-Haus heute steht, das ist Derendingen, der Stadtteil von Tübingen. Er ist ausgesandt nach Ostafrika, war 6 Jahre in Äthiopien, aber diese christliche Kirche der Kopten dort, die hat sich gewehrt gegen das Evangelium. Die hatten andere komischen Bücher, dunklen Bücher. Das ist bis heute eine Not in manchen dieser alten Kirchen, dass sie nicht das Feuer des Evangeliums haben und nicht von Jesus erweckt sind. Und da ist seine Frau gestorben in Mombasa am Fieber. Da steht heute noch ein großes Denkmal am Hafen von Mombasa, am alten Hafen. Und da sind die Namen eingeschrieben von der Frau von Ludwig Krapf und seinem Kind, das damals starb. Und er schrieb einen Brief in die Heimat an das Missionskomitee. Es erinnert an die große Aufgabe, dass Afrika für das Evangelium von Jesus gewonnen werden muss. Aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes. Das hat der Simeon gesehen, aber Generationen von Christen haben es nicht begriffen. Und ich weiß, dass viele von Ihnen Missionsfreunde sind. Aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes. Das ist so groß, dass das geschieht. Ludwig Krapf hat in seinem Leben nur erlebt, dass ein Mensch das Evangelium annahm. Das war ein schwer behinderter Mann, der nur einen Monat noch lebte und dann starb. Man sagte damals abwertenden Krüppel. Und dann ist er heim nach Korntal und da starb er. Am Sonntagmorgen auf den Knien betend, wie einst Livingston. Aber er hat gesagt, ich bin gewiss, es ist nichts vergebens. Es wird einmal das Evangelium über Ostafrika fließen, wie der Pangani-Fluss, so breit ist dort ein großer Fluss. Und heute sind die größten Kirchen, die wir haben in Ostafrika, die Afrika-Inland-Kirche. Dort ist die Wort des Lebens-Kirche in Äthiopien mit 12 Millionen bekennender Jesus-Leute. Heute ist ja so, dass wir uns schämen, wie in Europa und in Nordamerika die Zahl der gläubigen Christen schwinden, dass die Schwindsucht in den Kirchen ausgebrochen. Und Sie müssen das wissen, dass Ihnen das nicht genügen darf. Sie müssen sich dort bei den gläubigen Christen anschließen, wo Mission getrieben wird, auch in unserem Land, und sagen, das möchte ich unterstützen mit meinen Gaben. Und bei Missionsfreunden ist gar nicht wichtig, was da in dem Blatt toll gemacht ist, gesteilt ist mit Grafikern. Ich sage mal, Missionsblätter, die müssen gar nicht teuer gedruckt sein. Uns interessiert das, wo Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Und das ist das Interessanteste, was heute geschieht. Was zum Beispiel in einem Gebiet, wo noch nie das Evangelium verkündet wurde, bis zum Jahr 1990, das völlig vergessene Land, Zentralasien, Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan, Turkmenistan, erst nach der Wende sind die Missionsboten dorthin, das ist alles muslimisch und da sind die großen Aufbrüche gekommen bei den Kasachen und Kirgisen. Lesen Sie das mal im Heft von Licht im Osten, das ist so groß, wir kannten gar keine gläubigen Christen unter diesen Völkern. Das große mittelasiatische Reich, dann haben wir es erlebt in Nordkorea, wie in Korea plötzlich das Evangelium sich ausgebreitet hat. Und das ist heute eine führende Missionsnation, die Koreaner, wie das in alle Welt geht. Laos und in Kambodscha, das letzte Land, das erreicht wurde mit dem Evangelium, war das Muslimland in Afrika. Mauretanien. Und in vielen Ländern dieser Welt können die Christen sich nicht mal frei versammeln, weil in den Verfassungen der Länder steht, man kann seine Konfession nicht wechseln. Und wenn ein Muslim Christ wird, kann er das nur heimlich tun. Selbst in Marokko ist das so. Aber ganz wunderbar, wie Gott die Türen öffnet. Wir hätten das nie gedacht. Je schlimmer der Terror wütet, umso mehr Muslime werden auf einmal offen. Ist das wirklich der Terror, dieser grausame Terror, wie wir ihn erlebt haben bei Hamas im Gazastreifen? Und dann fragen sie nach dem Evangelium. Das ist ganz wunderbar, dass unter Khomeini im Iran ein ganz großer Aufbruch ist. Und es sind heute Tausende und Abertausende im Iran, die sich heimlich taufen lassen und die Jesus den Heiland suchen. Und wir freuen uns, weil das Ziel unseres Herrn ist, aller Welt Enden sehen, das Heil unseres Gottes. Wie können wir das denn bei uns, für uns behalten und nicht hinaustragen? Und das muss uns an Weihnachten dran erinnern, wie der Simeon das sagt, wie er das sagt, ein Licht zu erleuchten, die Heiden, und zum Preis deines Volkes Israel. Ich habe es Ihnen schon gestern Abend gesagt, bin erschütternd, dass vor 14 Tagen das dran steht in der Bundesregierung, der Beauftragte für Religionsfreiheit, spricht nicht nur davon, dass so viele Christen in der Welt nicht Religionsfreiheit haben, sondern er meint, er müsse sogar noch die Indianer und die Urreligionen schützen. Wissen Sie, dass es keine Religion der Welt gibt, die nicht eine unheimliche Macht ist? Mich hat das immer erschüttert, In Papua-Neuguinea habe ich einen Kirchenleiter gefragt und sagte, wir hatten nur Angst vor der schwarzen Magie. Wir hatten nie eine Entscheidung frei tun können in unserem Leben. Ob wir geheiratet haben oder ehelos blieben, es hat alles die schwarze Magie bestimmt. Wir waren immer in der Furcht, wenn dann die Zauberpriester mit der Pfeife gepfiffen haben und dann, ob sie zur Jagd gingen, es war alles von der Magie bestimmt. Oder in Südamerika bei den Indianern, bei den Mennoniten, da hat uns ein Häuptling erzählt und sagten, wir hatten für Gott nur die schlimmsten Namen, fürs gräulichste Übel, erst durch die Mission haben wir vom Gott der Liebe überhaupt erfahren. Und das wissen Sie doch auch, wie bei uns, wo das Heidentum sich wieder ausbreitet, wo der Satanismus wütet, wo die Ordnungen Gottes zerstört werden, wo der Mensch in seiner Freiheit meint, er könne über Gott regieren und nur wo die Barmherzigkeit Gottes ist und die Verwandlung der Menschen durch den Sühnetod Jesus geschehen ist. Wo Jesus Herr ist im Leben, kommt Liebe und Freude und Dienstbereitschaft hinein in die Welt. Und darum wollen wir das alles fördern. Mich hat das auch in diesen Tagen sehr beeindruckt, wie an den Hecken und Zäunen, von denen Jesus gesprochen hat, die letzten Völker sich bekehren. Die ganz Vergessenen, das waren ja die Sinti und Roma. Die stammen aus Pakistan und dort im Sindh, da kommt ja auch der Name her, im Sindh, sind große Erweckungen in Pakistan gewesen, unter den Sinti und Roma und ganz wunderbar auch in Rumänien. Da ist die Gruppe Christen helfen, Christen bei Licht im Osten. Da sind gläubige Geschäftsleute, die machen das in Rumänien und sagen, jeden Tag, jede Woche wird eine neue Gemeinde unter den Sinti und Roma geöffnet. Und wir erleben es genauso unter den Indianern, die man vergessen hatte lange Zeit. Von oben, von Venezuela bis nach tiefen Feuerland, wo diese Völker der Indianer, die gar keinen Mut mehr zum Leben haben, in den alten Dämonen glauben, in den Mythen, im Ahnen glauben, in den Zauberreligionen, auf einmal wieder durch Jesus tüchtig werden, das Land bestellen, die Verantwortung übernehmen. Wir erleben das überall in den Völkern, wo das Evangelium hinkommt, dass man ertüchtigt wird. Aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes. Ein Licht und das Licht, das leuchtet, ist die Botschaft von Jesus. Er ist der Heiland, der dein Leben neu macht. Er muss in deinem Leben Herr und König sein. Er allein kann die Macht der Finsternis besiegen. Jeder Mensch braucht diese Erlösung. Und wir sehen heute mit Schrecken, wie in der Christenheit die Dunkelheit sich ausbreitet und die Finsternis, wie auch hier das alles ist. Aber da sagt der Simeon noch etwas anderes. Er ist gesetzt, dieser eine, dieser Messias, zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Auch das gehört zur Jesus-Geschichte. Und es war schon damals bei der Geburt, dass der Herodes, als er hört von den Magiern, aus dem Morgenland, dass er den schrecklichen Kindermord von Bethlehem befiehlt, um das Kind zu töten, vor dem er Angst hat, dass es eine Konkurrenz für ihn werden könnte. Und Jesus sagt es dann in Matthäus 10, ihr werdet gehasst sein wegen dem Jesusnamen. Wissen Sie, dass in dieser Welt der Jesusname gehasst wird? Warum denn? Weil Menschen gespürt haben, was Jesus in ihrem Leben verändern muss. Und darum kommt der Widerspruch. Und das gehört zum Weihnachtsevangelium mit dazu, der Widerspruch gegen Jesus. Und heute ist das ganz genauso die verschlossenen Türen fürs Evangelium. In wie vielen Ländern war das? Es war für mich in jungen Jahren ein großes Erlebnis. Ich wollte ja immer in die Mission gehen, aber die Türen waren verschlossen. Ich meinte damals, ich ging als junger Mann im Jahr 1961 nach Basel in den Einführungskurs und wollte mich senden lassen. Dann hat mir die Leitung der Basler Mission damals erklärt, es war die größte deutsche Mission, die wir kannten. Wir schicken keine Missionare mehr aus. Sie haben mir angeboten, Sie können noch Akademieleiter in Kamerun werden. Nein, ich will Bote des Evangeliums sein. Nein, brauchen wir keine Weisen mehr. Das brauchen wir nicht mehr. Und ich war dann so froh, als ich in den Missionsbund Licht im Osten gerufen wurde und damals auf dem Höhepunkt des Kommunismus, als die ganze Macht Chruschtschows entbrannt war und er verkündete, ich werde euch den letzten Christen im Fernsehen zeigen, Die wird all das vernichten. Er hat das ganz geschickt gemacht, der Chruschtschow. Er hat nämlich die Kirchenleitung, die bestehende Kirchenleitung der evangeliumschristlichen Baptisten in Moskau benutzt und hat gesagt, ihr müsst die ungesunden Bewegungen unterdrücken, das sind die Missionsbewegungen. Dann stirbt das ganz von allein ab. Und dann haben sich die Unregistrierten dann weggetan und sie sind ins Martyrium gegangen und in das Straflager und da brach die große Bewegung aus des Wachsens. Und dann haben wir etwas erlebt, was man nur dort erleben kann. Je größer der Widerstand ist, umso wunderbarer ist die Macht von Jesus. Er führt die Gefangenen siegend heraus. Er bricht alle Widerstände. Und das ist in allen Verfolgungsländern. Das war in China so. Das war in Nordkorea ist das so. Das ist in Kuba so. Je mehr der Widerstand da ist, was für uns nur tödlich ist, ist bei uns dieser Wohlstand, wo die Christen absterben und der Ernst fehlt. Jesus ist ein Zeichen, dem widersprochen wird. Und das gehört dazu. Das werden Sie merken. Sobald Jesus in einer Christengemeinde wirkt, kommt der Feind und dann gibt's Widerstand. Und dann muss man kämpfen und ringen. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Wissen Sie, wie das ist? Die Wölfe, die packen gleich zu und die wollen das vernichten. Es war auch bei uns in den Erweckungsbewegungen so. Und überall, wo eine Erweckung ausbrach, da war immer großer Widerstand. Zinzendorf hat mal den schönen Vers gedichtet. Die Sache ist einmal ausgemacht, wo die Menschen sperren, da öffnet Jesus, dass es kracht, wohl uns des feinen Herrn. Jesus macht das und lassen Sie sich von dem Widerstand nicht aufhalten. Mich hat das immer wieder beeindruckt in den gottlosesten Christengemeinden, die wir haben, wenn da Leute mit dem Wort Gottes waren und haben einige um sich gesammelt, dann hat die Erweckung sich ausgebreitet, weil man den Lebensstrom von Jesus nicht bremsen kann. Und das ist heute in unseren Tagen wieder so, wo Sie sind. Schließen Sie sich gläubigen, bibellesenden Christen an und seien Sie fröhlich und sagen, wir wollen den Mund aufmachen, wir wollen nicht in den theologischen Streitigkeiten über Kirchenmitgliedschaft und über Taufen und sonstige Fragen uns verlieren. Wir wollen von Jesus reden und dass man Jesus gehören muss mit Leib und Seele. Ich denke, Sie werden sich einmal im Himmel mitfreuen, wenn Sie merken, dass Ihr Zeugnis an Ihren Enkeln auch nicht vergebens war, wenn Sie schon lang gestorben sind. Wie heißt das immer? Dann geht das Samenkorn auf. Das hat Kraft. Das Samenkorn, nicht Ihr Wort, sondern das Samenkorn des Evangeliums. Das geht auf und bringt hundertfältig Frucht. Und das ist schön, ein Zeichen, dem widersprochen wird, zu einem Fall und zum Aufstehen für viele und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird und auch durch deine Seele wird ein Schwert ringen, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Das ist heute schlimm, dass es eine Scheidung gibt, auch in der Christenheit. Nicht alles, was Christ heißt, ist oder christlich heißt, ist Christ, sondern der, wer mit Jesus lebt, der mit seinem Wort lebt und in der Nachfolge von Jesus lebt. Aber wir erleben das heute so wunderbar, dass in der ganzen Welt ein ganz großer Aufbruch ist. Und selbst Länder, wo vor 20, 30 Jahren es noch keine Christen gab, gerade Asien hat ja noch so kleine, verschwindend kleine Gruppen. Wunderbar, in Indonesien, dem größten, völkerreichsten Muslimland der Erde, über 200 Millionen Muslime. Ein ganz starkes, wachsendes Evangelium durch die Evangelisation. Die Christen schweigen nicht, sie reden von dem, was sie mit Jesus erlebt haben. Und Jesus wirkt Bekehrung. Und das ist für uns ganz wichtig, dass das heute da ist. Ich erzähle das auch immer so gern von Algerien, ein muslimisches Land. 200.000 Algerier sind gestorben durch islamistischen Terror. Und die Offenheit für Jesus ist sehr groß. Dort war es der Jesus-Film. Eine Gruppe wollte den Jesus-Film mit dem Schiff reinschmuggeln nach Algerien, weil das ja alles verboten ist. Und sie haben das am Ufer in einer Höhle versteckt. Und wie sie nach einer Woche wiederkamen und die Filmkopien bergen wollten, um sie dann im Land zu verteilen, waren alle geklaut. Und dann waren sie auf einmal überrascht, dass in allen Videotheken von Algerien der Jesus-Film lief. der Jesus will. Und ganz viele Algerier sind zum Glauben an Jesus gekommen. Letzte Woche so eine kleine Notiz in Idea, dass da im Rifgebirge keinen Ort gibt, wo es nicht eine evangelische Versammlung gibt, wo Menschen in einem Moslemland und einer der kühnsten Evangelisten, Yusuf dort, der seit Jahren Konvertiten aus dem Islam in einer Bibelschule betreut, dem haben die Polizisten schon immer gesagt, du brauchst keinen Zaun, wir passen auf, dass dir nichts passiert. Und der Innenminister hat gesagt, du darfst auf jeden Platz in Algerien diese Botschaft des Evangeliums verbreiten. Und die sind offen. Lassen Sie sich nicht erschrecken von dem Reden. Und seien Sie nicht gleich erschüttert, wenn jemand sagt, halt deinen Mund, ich will es nicht mehr hören. Es geht doch tiefer, was Sie bezeugen, wenn Sie in der schlichtesten Weise sagen, aber Jesus ist doch da und liebt dich. Ganz schlicht. Und wenn Sie ihm sagen, und es war der Heiland, ist geboren und er kann auch dein Leben befreien. Die Nacht ist vorbei, Jesus ist da. Ist ganz wunderbar, bis an der Welt enden. Und ich habe es Ihnen schon gesagt, wir kennen keine Nation mehr in der Welt, wo es nicht eine Jesusgemeinde gibt. Am allerverborgensten muss das in Saudi-Arabien geschehen. Das ist ganz streng verfolgt von der Geheimpolizei. Oft im Untergrund, das macht nichts aus. Sie bleiben nicht im Untergrund. Christen reden und das breitet sich aus. Aber wir wollen uns nicht verlieren in Konfessionsspaltungen. Es gibt keine reine Gemeinde. In dem Augenblick, wo wir zur Gemeinde gehören, ist es schon immer rein, weil wir selber ja unrein sind. Aber Jesus ist da. Und die Jesusbotschaft muss laufen in der Welt. Und das ist so wunderbar, dass auch alle Diktatoren der Welt das nicht verhindern könnten. Vor wenigen Tagen, ich war bei einer Weihnachtsfeier am ersten Advent bei der russlanddeutschen Gemeinde von Weinsberg. Die hatten einen wunderbaren Chor und hatten dort, ich habe die Botschaften gebracht. Und da saß hinter mir ein Bruder, der sagte, ich fliege heute Nacht noch mit Wolfgang Bühne, dem Verlagsleiter vom CLV-Verlag, nach Kuba. Und da besuchen wir die Christen. Kuba ist ja ein furchtbar leidendes Land, weil es wirtschaftlich so schlecht dasteht. Und dann hat er mir eine Mail geschickt mit WhatsApp und hat er erzählt und er gesagt, die laden dich ein und komm, sag ich, reise nicht mehr. Ich will nicht mehr im Ausland predigen. Aber es ist herrlich, wenn da andere da sind. Das sind lauter junge Prediger in Kuba und ist das aufgebrochen, dass das Evangelium, die Gottesdienste sind überfüllt und die Bibelschulen sind überfüllt und wir freuen uns, wo bei uns die Schwindsucht herrscht in der Christenheit, weil wir keine Evangelisation mehr treiben und kein klares Zeugnis mehr haben, weil wir über alle Probleme reden, von der Umwelt und vom Klima und vom Krieg. Und was alles da ist, von den Nöten der Menschen, von der Psychologie und von der Soziologie, aber das Elend nicht sehen, dass Menschen sterben, verloren in ihren Sünden, wenn sie den Heiland Jesus nicht kennen, der ihnen den Himmel aufschließt. Und da wollen wir uns vom Widerstand nicht ärgern lassen und nicht abschrecken lassen, sondern wir wollen das bezeugen von dem Simeon, der es uns schon gesagt hat. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Das ist wunderbar, wie das Evangelium läuft. Und die antichristlichen Mächte, natürlich werden sie immer stärker. Das ist ja schon in der Offenbarung gesagt. Das Böse wird immer mehr in dieser Welt zum Durchbruch kommen, je näher auch die Herrschaft des Antichristen kommt, der so Jesus nachäfft und doch ein Bote des Verderbens ist. Das einzige Mal im Neuen Testament, wo das Wort Halleluja vorkommt. Und Sie haben heute Morgen schön gehört, das Halleluja. Im Evangelium, im Neuen Testament, kommt es nur einmal vor, in den Psalmen, zwischen Psalm 100 und 150 kommt es ein paar Mal vor, Halleluja. Im Neuen Testament nur einmal. Wissen Sie wo? Wenn die Hure Babylon fällt. Offenbarung 19. Wenn die schreckliche Vermischung von Unglauben und Christlichkeit zerbricht und Jesus seine Gemeinde wird. Und da kommt es, wo es Händel auch in seinem Messias drin hat, das große Halleluja. Wenn Jesus siegt. Und so lange haben wir mit dem Widerspruch zu leben. Und wir wollen das auch behalten. Die verfolgten Christen brauchen nicht unser Mitleid. Darf ich Ihnen das sagen? Die sind näher an der Herrschaft Jesu dran. Und die sind fröhlich und geborgen in ihm. Wir sollten ein Stück mehr haben von dieser Glaubensgewissheit, dass die Feinde des Evangeliums das Reich Gottes nicht zerstören können. Nur wichtig, dass wir unter der Herrschaft Jesu leben. Und der Simeon ist für uns wichtig, weil er es begriffen hat, was es heißt. Endlich ist die Nacht vorbei und Jesus ist da. Es sind wenige, die es begriffen haben, aber wollen dieser Spur von diesem Simeon sein und uns in der Freude am Heiland leben. Und wir können nicht schweigen. Wir müssen das allen sagen. Jesus lebt. Der Heiland ist da. Und wir wollten das, dass es viele erleben. Wir wollen sie glücklich machen. Dass wir sagen, du musst das auch einmal erleben und entdecken, wie das ist, wenn die Macht der Sünde gebrochen ist. Wenn die große Last im Gewissen weicht. Wissen Sie, das kennen Sie aus Ihrem eigenen Herzen, wie die Altlasten der Sünde uns bedrücken. Ich darf doch abladen und den Frieden mit Gott haben. Und was ist das herrlich? Wie sagt der Simeon? Nun kann ich im Frieden sterben. Meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Nein, ist nicht wichtig, dass wir irgendwas uns noch fürs Alter vornehmen. Herr, ich kann im Frieden sterben, wenn ich von dir gehalten und getragen bin. Du bist mein Heiland und bei dir darf ich sein. Das dürfen Sie auch den vielen Alten sagen. Bei alten Leuten dürfen Sie nie vom Sterben reden. Wissen Sie das? Junge Leute interessiert sehr. Das ist für junge Leute das ernste Thema. Viele junge Leute bekehren sich mit 15, 16 Jahren, weil sie sagen, ich möchte die Ewigkeit gewinnen mit meinem Leben. Mir geht es nicht um Geld und Gut. Bei den alten Leuten im Altenheim dürfen Sie nie vom Tod sprechen. Aber sie dürfen ihnen sagen, es gibt einen Frieden im Alter, wo man all die Altlasten besiegt hat. Ich habe den Heiland nicht nur gesehen, ich habe ihn gefunden. Jesus ist mein Heiland und ich kann fröhlich sterben. Ja, ich sage so gern mit dem Wort von Philipp Spitta, dem Lied bei dir, Jesu, will ich bleiben, wo es dann heißt, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Wollen noch beten. Herr, wir danken dir, dass du dich offenbarst, auch in der Finsternis dieser Welt. Und wir dich finden dürfen. Wir kommen als verlorene Menschen da und du bist gekommen und ans Kreuz gegangen, weil wir nur über der Erkenntnis unserer Schuld und über deiner Vergebung Frieden mit dir finden. Und dass wir das wissen dürfen, dass der Tod uns nicht mehr trennen kann von dir. Dass der Tod ein Heimgang wird, weil es nichts mehr zu rächen gibt. Wir sind versöhnt mit Gott, wir haben Frieden mit Gott. Und die Türe ist geöffnet und das Licht leuchtet, die Licht leuchtet und die Sonne scheint, auch im Todestal, wenn wir dir entgegengehen. Und ich sehe einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Wir freuen uns, Herr, dass wir auf deine Zukunft hinleben dürfen. Wir dürfen dich bitten, mach's nur mit unserem Ende gut. Amen.